ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Und jetzt geht's los. SWR 1 Leute. Live aus Tübingen. Mit Publikum hier. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind, meine Damen und Herren. Ich freue mich auch sehr und sage Hallo und herzlich willkommen, Professor Andreas Zick.
Tag, hallo.
Herr Zick, Sie sind Sozialpsychologe. Seit über 10 Jahren sind Sie Direktor des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Uni in Bielefeld. Mhm. Das ist etwas, was ich immer noch ablesen muss, Herr Zick.
Und Sie forschen
zu vielen, vielen Bereichen. Also Rassismus, Rechtsextremismus, Diskriminierung, ja. Gewalt, Menschenfeindlichkeit, Vorurteile. Ja. Eine Menge Felder. Und das sind sehr ernste Themen. Was beunruhigt Sie im Moment, wenn Sie an Ihre Arbeit denken?
Mich beunruhigt tatsächlich ein sehr starker Rechtsruck. Und ich meine das nicht im parteipolitischen Sinne, sondern im Sinne von Einstellungen und Wahrnehmungen und auch Weltsichten. Mich beunruhigt, vorgestern kam die sogenannte Leipziger Autoritarismusstudie, das ist eine große repräsentative Bevölkerungsumfrage. Wir selber führen die Mitte-Studien durch, das heißt, wir analysieren seit sehr vielen Jahren antidemokratische Wahrnehmung, Einstellung, Rechtsextremismus, auch Rechtspopulismus, Verschwörungsglauben, jetzt auch die neuen Mischungen zwischen Links- und Rechtsextremismus, all das in der Mitte der Gesellschaft, in einer Demokratie. Auf die Mitte kommt es ja an. Das hat was mit dem Streit zu tun. Wir haben in Deutschland im Föderalismus die Idee, dass wir über eine starke Mitte den Konsens hinbekommen bei allen Interessenskonflikten.
Mhm. Also ja,
wir haben hier gerade im Vorfeld mit dem Publikum über Schwaben in Berlin gesprochen und so weiter. Und
nur ganz kurz.
Mhm. Und ich komme aus dem Ruhrgebiet und all das. Im Föderalismus brauchen wir eine starke Mitte. Deswegen stellt sich Politik sehr gerne vor so große Aufsteller Mitte. Frau Merkel hat das oft gemacht, ohne sogar Parteilogo. Und wir analysieren seit sehr vielen Jahren, inwieweit antidemokratische Einstellungen in der Mitte haften bleiben. Und im letzten Jahr haben wir da ein Buch rausgegeben, die distanzierte Mitte. Wir haben zunehmend Menschen, die sich von demokratischen Grundnormen und Werte, die uns alle zusammenhalten, minimal bei allem Streit. Streit ist ja gut, aber braucht immer den Referenzpunkt, braucht immer am Ende in der Demokratie auch die Möglichkeit, einen Konsens herzustellen, Konflikte konstruktiv ohne Gewalt zu regulieren. Und diese Distanzierung der Mitte von den Werten hat zugenommen. Mhm. Die Bereitschaft zur Ausübung politischer Gewalt hat zugenommen. Das ist in Deutschland so. Wir haben ein europäisches Problem. Wir haben autoritäre Regime in Europa zunehmend. Auch massiv ziehen Bürgerinnen und Bürger das Vertrauen in Institutionen ab. Und jetzt gerade sind wir nicht nur in Deutschland in einer Zeit, in der wir in einen Bundestagswahlkampf ja hineinkommen. Das wussten wir im Vorfeld nicht, dass wir heute hier sitzen und sind eigentlich in Zeiten des beginnenden Wahlkampfes, sondern auch in den USA verändern sich gerade die Systeme sehr stark. Und was uns immer dann in der Konflikt- und Gewaltforschung und auch Friedensforschung, wo wir dann scharf hingucken, ist die Frage, ob ob die Konflikte noch regulierbar sind. Und wir leben auch in Europa, wir haben einen Krieg, wir haben den massiven Nahostkonflikt.
Ja.
Und insofern, es sollte uns beunruhigen, ob wir die Gesellschaften noch auf Konsens, auf friedliche Zustände hinreichend gut zusammenbekommen.
Jetzt haben Sie schon eine ganze Menge angesprochen, mhm. Herr Zick. Wenn Sie jetzt von der Mitte reden, also über die Mitte-Studie, die werden wir, glaube ich, immer wieder mal streifen. Die haben Sie für die Friedrich-Ebert-Stiftung gemacht, zuletzt, glaube ich, 2023.
Ja, die haben wir mit Fördermitteln der Stiftung. Das ist ja politische Stiftung. Das verstehen viele Menschen manchmal falsch.
Ich auch nicht, offensichtlich.
Das ist nicht im Auftrag für eine bestimmte Position, sondern wir haben in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg politische Stiftung. Die Parteien haben die eingerichtet, weil man auch die Parteien zwingen wollte, auch Forschung zu fördern, die dann eben nicht parteinah ist.
Ja, ich wollte gar nicht darauf unbedingt hinaus, sondern
gut,
hinaus
nur
auf diesen
erklären.
Begriff Mitte.
Ja.
Also gibt's diese Mitte der Gesellschaft überhaupt?
Ja, die gibt's jemals? Deutlich, ja.
Gab es die jemals?
Ja, die gibt es immer. Die gibt es. Das ist so fuzzy. Also fuzzy bedeutet, das ist nicht genau definierbar. Potenziell können alle zur Mitte gehören. Wir beide, glaube ich, gehören zur Mitte. Im Publikum hoffe ich auch. Trotz aller Differenzen können wir uns als eine Mitte bezeichnen.
Sollen wir Sie mal fragen? Also sehen Sie sich als Teil der Mitte hier im Publikum? Oder gibt es da auch jemanden, der sagen würde, nö, ich nicht?
Sie können auch links und
auch
rechts in der Mitte sein und Sie sind
auch
immer noch in der Mitte.
Einstimmen. Vielleicht können wir das nachher mal aufgreifen. Herr Zick, machen wir gleich. Und sprechen natürlich auch über die aktuelle Politik. Wir sind live in SWR 1, Leute. SWR 1, Leute. Wir sind live in Tübingen und das Motto hier bei den Science und Innovation Days in Tübingen, mit Publikum übrigens, machen Sie sich gerne mal kurz bemerkbar. Ja, damit die Hörerinnen und Hörer zu Hause das auch so ein bisschen spüren können, wie wir hier zusammen sitzen. Eigentlich ganz gemütlich, allerdings ein bisschen grell, das Licht, das auf uns scheint. Und ich sitze hier mit Professor Andreas Zick, der Konflikt- und Gewaltforscher ist an der Universität in Bielefeld. Ja, also besser streiten, das ist das Motto bei den Science Days und Innovation Days. Und das Thema könnte ja nicht aktueller sein, Herr Zick. Ja, zu viel Streit zerstört Beziehungen und Gemeinschaften. Und jetzt haben wir hier die Ampelkoalition, diesen Bruch, ja, dieser Streit des Bundeskanzlers mit dem Finanzminister Olaf Scholz und Christian Lindner. Wie haben Sie das durch Ihre wissenschaftliche Brille erlebt, was da jetzt passiert ist?
Es war in Teilen tatsächlich ein Streit. Das heißt, die Parteien saßen zusammen und haben sich über grundlegende Dinge gestritten. Da gibt es unterschiedliche Positionen. Was bedeutet eigentlich, wenn wir das, was bedeutet der Klimawandel? Was bedeutet die zunehmenden Auseinanderdriften von Arm und Reich? Was bedeutet es, Schulden machen oder nicht? Das war ja letztendlich der Knackpunkt, ob wir Schulden machen oder nicht. Was bedeutet der Krieg? Das sind alles Themen. Da gibt es keine Wahrheiten. Und das ist eigentlich für einen Wissenschaftler gut. Für uns gibt es auch keine Wahrheiten, sondern nur Annäherung an Wahrheiten. Und es war eine Zeit lang tatsächlich ein Streit. Dieser Streit ist polarisiert. Aber was wir dann irgendwann festgestellt haben, ist, dass die Parteien ihre Positionen nicht mehr verhandelt haben, sondern an unterschiedlichen Orten. Am Ende gab es ja diese drei unterschiedlichen Pressekonferenzen und Gipfel an drei verschiedenen Orten. Was Bürger und Bürger gesehen haben, die streiten sich gar nicht. Die schreien sich an, die gucken sich versteinert an. Das heißt, sie haben die Verhandlung verlassen. Und ich glaube, das war der Punkt des Bruchs. Das waren unvereinbare Interessengegensätze. Und dann ist es ja ganz, ganz gut, dass wir in eine Konfliktkultur eingebettete Streitkultur haben. Wenn der Streit nicht mehr zu irgendeinem Konsens führen kann, nicht mehr regulierbar ist, dann greift eine Konfliktkultur. Und die Konfliktkultur greift, dann müssen wir die Systeme ändern. Und dann ist so eine Regierung zu Ende. Ja. Ich habe es ein bisschen so erlebt am Ende, dass alle auch tatsächlich aufgeatmet haben, dass dieses endet. Aber es hat zu massiven Vertrauensverlusten geführt.
Da würde ich sagen, da herrscht so ein bisschen Konsens. Ja. Also man hat aufgeatmet, aber natürlich über die Art und Weise lässt sich streiten. Die einen sagen, gut, dass der Kanzler mal auf den Tisch gehauen hat.
Das war für unser Land, glaube ich, nicht gut, denn unsere Daten zeigen, dass viele Menschen das abgezogen haben, was ihr Kapital ist, nämlich Vertrauen in Regierungsarbeit. Ja. Und das ist schon in unseren Daten sehr dramatisch, weil das macht populistische und radikale und einfache Bilder deutlich. Und jetzt wissen wir, dass Menschen sich dann, das war hier im Publikum auch eine Diskussion bei der Musik, dann auch denken, jetzt muss mal jemand durchgreifen, jetzt brauchen wir eine starke Führung und dann autoritäre Systeme es sehr viel einfacher haben. Also wir haben viele Menschen bei uns in den Studien, die sagen, jetzt brauchen wir eine einzig starke Partei, die die Volksgemeinschaft verkörpert, sagen 24% im letzten Jahr. Und das sind Vorstellungen aus den 20er Jahren.
Aber Sie haben vorhin das Thema Wahrheit angesprochen. Es gibt keine Wahrheit in diesem Regierungsstreit, aber zum Beispiel für Christian Lindner gibt es eine ganz klare Wahrheit, nämlich die Schuldenbremse.
Ja, die gibt es. Es gibt eine gesetzliche Orientierung. Und das ist ja eine dieser Positionen gewesen. Wir halten uns an das Recht. Aber nee, das Recht ist auch flexibel. Das Recht ist nicht in Stein gemeißelt. Also das Recht ist verhandelbar. Deswegen haben wir die unabhängigen Gerichte. Die Gerichte sind in Deutschland unabhängig und das ist eine großartige Errungenschaft der Demokratie, dass die Gerichte unabhängig handeln. Und da eine fixe, polarisierte, starre Position zu vertreten, ich glaube, das war zu rigide. Ein Streit muss auch fähig sein, Positionen mal zu verlassen. Und das war eine sogenannte Minderheitenposition, die ganz rigide war. Und die prallte jetzt gegen gegenwärtige Notwendigkeiten. Wir haben ja auch einen Krieg. Das heißt, und wir haben eine Inflation. Und wir haben eine Wirtschaft. Und wir haben unterschiedliche Interessengruppen, die da im Hintergrund, auf der Hinterbühne im Streit eine riesengroße Rolle spielen.
Aber wir haben auch eine Verantwortung für zukünftige Generationen.
Absolut.
Und es gibt ja durchaus gute Gründe, auch die Schuldenbremse einzuhalten. Wollen wir vielleicht?
Absolut, da bin ich vollkommen auf Ihrer Meinung. Jetzt könnten wir darüber streiten.
Machen wir auch gleich, Herr Zick. Das machen wir nach den Nachrichten.
Solange wir an einem Tisch sitzen, ist alles gut.
Aber genau.
Wir saßen nicht mehr an einem Tisch.
Ja,
und das
aber
ist das Problem.
Vielleicht diese Streitkultur, die sich anhand dieses Koalitionsbruchs vielleicht herauskristallisieren lässt, das wollen wir gleich noch besprechen. Machen wir nach den Nachrichten. SWR1, Leute, ist live in Tübingen. SWR 1, Leute, live aus Tübingen heute, aus dem oberen Saal hier in der Museumsgesellschaft. Wir sitzen mitten in der Stadt hier mit Publikum und mit Andreas Zick, Friedens- und Konfliktforscher. Und wir waren dabei, über Streit zu sprechen, also über Streitkultur. Und wenn wir jetzt den Streit uns angucken, ganz aktuell in der Bundesregierung, der ehemaligen Ampelkoalition, ja, dass sich da zwei so angehen, wie der Finanzminister, also wir reden immerhin vom Finanzminister und vom Bundeskanzler, wenn sich da zwei so angehen in dieser Gesellschaft, Höhe. Was zeigt uns das?
Naja, wir gucken dorthin und überlegen die Position, das ist ja auch gut und das gehört dazu. Also ich war auch in Diskussionen auf einer Tagung über Totalitarismus und da war ein Verfassungsrechtler, der hat gesagt, endlich haben wir mal eine so zerstrittene Bundesregierung, weil in der Demokratie brauchen wir den Streit, wir brauchen die Aushandlung von Interessenskonflikten. Wir hatten auch Zeiten einer großen Koalition, die fanden wir lähmend und langweilig, weil man da alles durchsetzen kann, es überhaupt gar keinen Streit gibt. Aber um die Frage von Inflation, von Geldverteilung, von all die großen Themen, die ja überall diskutiert werden. Wir leben in einer Zeit, wo alles parallel und immer diskutiert wird und Bürgerinnen und Bürger jetzt aktiv auch teilnehmen in Social Media. Das ist gut, aber das Problem tatsächlich in dieser Regierung war, dass die Position, es gab keine Annäherung mehr und dieser Streit ist tatsächlich eskaliert in einen Konflikt, der gar nicht mehr zusammen ausgehandelt wurde. Das heißt, was wir erlebt haben, ist, dass dann die Parteien oder die Protagonisten des Streites ihre Position medial verhandelt haben, aber nicht mehr an einem Tisch. Das fand nicht mehr an einem Tisch statt. Und damit hat es dann den Streit, die Streitkultur verlassen und ist übergemündet in eine Konfliktkultur. Und dann ist das Ding auch zu Ende. Es ist auch überhaupt nicht schlimm. Und das ist eigentlich auch ganz gut, dass man dann keine faulen Kompromisse macht. Das heißt, das gutieren Bürgerinnen und Bürger im Übrigen auch nicht. Faule Kompromisse, das mögen sie nicht. Und das ist auch ganz gut so. Das heißt, man nähert sich so ein bisschen an. Und dann ist das im Hintergrund, wir müssen immer sehen, im Vordergrund sehen wir einen Streit. Und im Hintergrund sind ja viele beteiligt, die da auch mit agieren, die wir oft nicht sehen. Und ich denke mal, dann kommen dann in so einen Streit die sogenannten Seitenwetten. Das heißt, mitten im Streit, wir beide streiten jetzt über irgendeine Position, Schuldenbremse ja oder nein, könnten wir jetzt darüber streiten. Oder riesengroßes Thema Waffenlieferungen in die Ukraine, mehr oder nicht. Oder Bundeswehr, sollen wir das wieder einführen, die Wehrpflicht. Wir haben ja große Themen auf einmal auf der Agenda. Und schwierig wird, dass wir verhandeln den Streit immer auch vor dem Hintergrund einer Frage, gibt es Seitenwetten? Wenn ich jetzt im Hintergrund irgendein Angebot bekomme, und das war ja bei der FDP so, bricht sie die Koalition und führt sie das rigide weiter durch, gibt ihr das bei der nächsten Bundestagswahl mehr Chancen, wenn nicht Parteien gucken, wie viel Prozente sie kriegen könnten zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Und das wird jetzt unglaublich interessant.
Das ist jetzt die Sicht des Wissenschaftlers. Ich frage mal einfach in die Runde, wenn jemand Lust hat, was zu sagen. Wir haben ein Mikrofon. Wie haben Sie es denn empfunden, diesen Streit jetzt in der Koalition? Weil ich höre jetzt bei Ihnen raus, Herr Zick, also einfach melden, dann kommt es Mikrofon dann zu Ihnen, weil das würde mich schon sehr interessieren, wie Sie das als ganz normale Bürgerinnen und Bürger empfunden haben, diesen Streit. Weil Sie sagen ja, das ist, weil ich jetzt die Frage ja aufgeworfen habe, ist das zwei Politikern in Spitzenämtern würdig, was da passiert ist? Und ich höre bei Ihnen raus, ja, das kann man schon so machen.
Das kann man schon so machen. Die Art und Weise, wie es dann eskaliert ist, war zum Teil nicht mehr würdig. Und das gutieren die Bürger. Das haben sie deutlich gemacht, indem sie das Vertrauen abgezogen haben. Das sehen wir in den Zustimmungen für die Parteien. Das Eigentliche und das, was uns dann beunruhigt, ist, dass dann die streitenden Parteien nicht sehen, wer hier eigentlich stärker wird. Denn wir leben ja in einer vollkommen neuen politischen Landschaft. Wir haben jetzt eine sehr starke Partei am rechten Rand und wir wissen noch gar nicht, wie weit rechts es ist. In Teilen rechtsextrem wird beobachtet. Dann haben wir aber Parteien, die vom linken Rand auf einmal mit neuen Mischideen kommen. Wir haben eine Partei, die den Namen einer Politikerin trägt. Wir haben eine ganz neue politische Landschaft. Und die Parteien haben, und das werden die Bürgerinnen und Bürger zu Recht dann den Parteien anmahnen. Und das ist unwürdig. Wir haben Streitthemen gehabt, die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar angehen. Wir haben Inflation, wir haben viele Menschen, wir haben Armut in diesem Land. Wir alle wissen das. Die Preise sind hoch. Wir haben sehr angespannte Lagen. Und was Politik macht, belastet zunehmend auch Familien. Und das merken Menschen. Und wenn dann ein knallhart politischer Streit um parteipolitische Positionen geführt wird, dann macht das Populismus stark. Und das sehen wir jetzt tatsächlich in den Daten. Und insofern, die Würde bedeutet ja immer, dass der Streit so geführt wird, dass ich in dem Streit mein Ansehen und meinen Status nicht verlieren kann und auch die andere Position wertgeschätzt wird. Das ist das Toleranzedikt, was wir auch haben. Streit in der Demokratie funktioniert nur mit Toleranz und Respekt. Und da haben wir erlebt, dass es zum Teil respektlos geführt wird.
SWR1, Leute. Und wir melden uns hier nochmal live aus Tübingen. Und es wäre, glaube ich, ganz gut, meine Damen und Herren, wenn Sie sich hier einmal nochmal melden könnten, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch mitkriegen, was wir hier machen. Wir senden live aus Tübingen von den Science und Innovation Days mit Andreas Zick, Friedens- und Gewaltforscher und Sozialpsychologe. Und wir waren jetzt beim Thema stehen geblieben. Wie haben Sie eigentlich im Publikum diesen Bruch der Ampelkoalition, diesen Streit auf allerhöchster Regierungsebene wahrgenommen? Und da gab es jetzt, glaube ich, ein, zwei Leute, die gerne was sagen wollten. Hier zum Beispiel haben wir eine Wortmeldung. Wenn Sie sich einmal ganz kurz netterweise kurz mit Namen vorstellen, wenn Sie es wollen, und dann kurz die Frage.
Luther, ich habe wahrgenommen, dass die Parteien oder auch die Politiker sich immer annähern wie Gesprächen, wie unter Familien, also praktisch so ein Streit, der gar nicht mehr so förmlich ist, sondern ganz privat. Und das fand ich immer ekelnd, anwidernd. Fand ich nicht schön. Und deswegen wird polarisiert, glaube ich auch. Das ist nicht gut.
Also für Sie war es wirklich ein eher negatives Zeichen.
Ja, negativ.
Das ist absolut unwürdig.
Schluss jetzt mit Herrn Scholz.
Ja, im Grunde die absolute Gegenposition zu Ihnen. Weil Sie ja gesagt haben, nee, das sollen die mal ruhig machen und auch in der Öffentlichkeit. Also tun wir uns auch schwerer, sehen wir jetzt an dem Fall, an unserem Zuschauer?
Nein, ich glaube, wo wir einen Konsens haben, ist ja die Frage, dass der Streit, der politische Streit bei so einer Ampelkoalition, bei so unterschiedlichen Positionen über die Fragen, was ist denn gerecht? Wie verteilen wir denn die Mittel, die begrenzten Mittel? Wie werden die verteilt? Also ich möchte nicht wissen, wer sich da nicht streitet. Also wenn das nicht in irgendeiner Familie zu Streit führt, das ist ja in der Politik gar nicht anders. Aber wir haben da wahrscheinlich einen Konsens, wo wir gesagt haben, die Art und Weise, wie dieser Streit geführt wird, das war nicht mehr in dem Sinne, wie wir es von Politikerinnen und Politikern in einer Demokratie erwarten. Wir verlangen, und das Verlangen ist stark, dass sie sich an den Tisch setzen. Dann sollen die sich zerhacken, sollen die sich streiten, sollen die sich alles an den Kopf werfen hinter verschlossener Tür, aber rauskommen mit einem Konzept. Und was wir sehen bei uns in den Studien, dass zunehmend eben dieser politische Streit als Konflikt wahrgenommen wird, der nicht mehr reguliert wird, wo nichts mehr entschieden wird. Wir warten auf Entscheidung, Entscheidung, Entscheidung. Dann fällt eine Entscheidung und einen Tag später wird das in Frage gestellt. Also ein Streit wird ausgehandelt. Einen Tag später wird die Aushandlung in Frage gestellt. Dann ist das Ding am Ende und dann rückt es auf einmal in, wird es unwürdig, wenn dann auch noch Politik tut. Und das war ja genau Ihr Einwand, als wenn man sich da sehr gut versteht und als wenn man irgendwie eine große Familie wäre. Das funktioniert in der Politik. Wir wollen da keine Familie, sondern wir wollen unterschiedliche Positionen auch hören.
Aber liebe Leute, wenn Wortmeldung, dann gerne kurz die Hand in die Höhe, dann kommt jemand mit dem Mikrofon. Ja, gerne. Auch gerne kurz den Namen sagen, wenn Sie es mögen.
Ich bin Frank Schwendemann. Also für mich war es keine Überraschung, dass die Koalition zerbrochen ist. Es war eigentlich nur so, es war abzusehen, weil mein Eindruck war immer, die wollten nie streiten, sondern es ging nur Macht, Macht, Macht. Und das merken wir auch jetzt wieder. Der eine will Minister bleiben, tritt aus der Partei aus. Und die anderen zwei, Scholz und Lindner, wollen jetzt wieder kandidieren und weitermachen. Also da ging es nicht um Streit und um Sachthemen, sondern einfach nur Machterhalt, egal wie die Positionen sind. Und da brauche ich mich auch nicht wundern, dass die Leute nicht streiten wollen, weil einfach kein Vertrauen da ist.
Ja, sagen Sie einen wichtigen Punkt, glaube ich auch. Ganz, ganz zentral, wenn wir sehen, dass Politik selbst mit sich nicht vertrauen und mit Misstrauen operiert, reagieren wir. Deswegen haben wir diese Parteienlandschaft, deswegen haben wir eine vollkommen ungeklärte Lage. Wir dürfen ja nicht übersehen, wir haben jetzt Bundesländer, in denen gar keine Regierung mehr zustande kommen kann. Das ist ja auch eine Zerreißprobe. Also wenn die dann zustande kommen, kann sein, dass es gut ist, aber das ist eine Zerreißprobe. Und ich glaube das auch. Ich glaube, es ist gut, wenn wir Kriterien haben für einen guten Streit. Und wenn wir diese Kriterien für einen guten Streit auch an Politik anlegen. Und diese Kriterien sind, ich habe es mir mal notiert, Anerkennung der Gleichwertigkeit. Ist nicht passiert. In dem Moment, wo Macht einzieht, wo es darum geht, hier bestimmte Interessen durchzusetzen mit Mitteln der sozialen Einflussnahme, also Druck. Da kommt Herr Lindner und sagt immer wieder Gesetz, 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 Gesetz und verhandelt anderes nicht mehr. Und dann kommen andere und sagen, ja, aber wir haben die Notlage, Notlage, Notlage. Und da gilt ja das Gesetz dann vielleicht auch in dem Maße nicht. Gleichwertigkeit bei der Position, Eigenständigkeit, also die Anerkennung der Eigenständigkeit der anderen Position, das haben wir nicht mehr gesehen, dass der irgendeine Position als eigenständig anerkannt wurde. Kommunikationsfähigkeit kommuniziert wurde an drei verschiedenen Orten. Und da wurde ja nicht mehr gestritten im eigentlichen Sinne. Und dann Analysefähigkeit. Und wir haben wenig Analyse gehört. Und das ist schade. Wenig Analyse. Und Analyse bedeutet, wie ist die Lage und wo wollen wir eigentlich hin? Und ich glaube, das ist die Zerreißprobe in unserer krisengeschüttelten Zeit. Da tut mir auch die Politik leid. Ich weiß nicht, wir können ja gleich mal fragen, wer gerne Politikerin und Politiker sein würde oder es ist. Denn wir haben zunehmend weniger, die es überhaupt noch machen wollen, weil die erleben nämlich einen Streit nach dem anderen. Es gibt ja nur noch Streit und keine Möglichkeit mehr, das, was wir hier heute jetzt haben auf dem Science Festival, Innovationen durchzusetzen.
Das nehmen wir alles mit, Herr Zick. Wir nehmen das Thema Streit mit, wir nehmen das Thema Konsens mit, wir nehmen das Thema konstruktiven Streit mit und wir nehmen auch das Thema Macht mit. Machen wir alles in der zweiten Stunde. SWR 1, Leute, live aus Tübingen nach 11. Machen wir weiter hier. 11.13 Uhr am Freitagvormittag. Wir senden SWR 1, Leute, heute live aus Tübingen und vor Publikum von den Science und Innovation Days. Und bei mir ist der Sozialpsychologe und Friedens- und Konfliktforscher Professor Andreas Zick. Wir haben vorhin gesprochen über Streitkultur am Beispiel der Ampelkoalition. Das bot sich ja gerade an, weil es aktuell ist. Ja. Und wir haben gesagt, eine Demokratie braucht natürlich auch diesen Streit. Sie braucht den Streit, sie braucht den Wettstreit. Andererseits tun wir uns schwer, diesen Streit zu ertragen. Haben da das Thema Macht von einem Herrn hier aus dem Publikum mit aufgebracht. Und dieses Thema Macht, dieses Thema Ungleichheit, ist das auch ein Teil, was der dafür sorgt, dass unsere Gesellschaft mehr und mehr polarisiert ist?
Ja, sie ist polarisiert, weil wir tatsächlich krisenhafte Themen haben. Wir müssen uns nichts vormachen, dass wir leben nicht auf einer Insel, sondern was hier passiert, wird immer globaler. Das heißt, natürlich, das hat ja eine riesen Bedeutung. Die Pandemie war weltweit, die war nicht mehr national, die war auch nicht mehr national regulierbar. Und dann gibt's einen Krieg. Und der ist nicht mehr einfach nur deutsch oder national, sondern wir sind dort überall mit beteiligt. Und deswegen wird's globaler. Und wir reden dann in der Wissenschaft von sogenannten Polykrisen. Das heißt, miteinander eingreifende Krisen. Wir haben einen, man kann es leugnen, bis der Arzt kommt, aber wir haben einen Klimawandel. Das Klima verändert sich und wir leben jetzt in Zeiten, wir wissen nicht, was wieder mit dem Hochwasser passiert demnächst. Es wird ja alles noch kommen, ist ja alles vorhersehbar. Und all das greift ineinander. Und das macht es sicherlich auch der Politik nicht einfach. Aber umso mehr braucht sie dort dann eine ganz klare Streitkultur. Und da sie von der Ampel jetzt auf die Polykrisen gekommen sind, ich glaube, das ist das, was denen verloren gegangen ist. Eine ganz ordentliche Streitkultur. Und das ist wichtig und die hat bestimmte Regeln. Und ich glaube, dass die regellos war. Die haben regellos gestritten und das haben alle mitbekommen. Und das steckt dann viele Menschen an und das macht dann vor allen Dingen populistische Kräfte stark.
Aber lassen Sie uns doch mal diese Streitkultur vielleicht einmal aufgreifen. Also wir haben in letzter Zeit von Expertinnen, von Experten, von Menschen, von Meinungsmachern in sozialen Medien, in anderen Medien immer häufiger diese Erzählung von einem Deutschland, das an die Wand fährt, ein Deutschland, das den Bach runtergeht. Ja. Wie sehr beeinflusst denn das die Grundstimmung in einem Land und vielleicht auch die Debatten und Streitkultur?
Ja, ganz massiv. Und das Problem ist, ich komme ja aus der Konfliktgewaltforschung. Wir haben ein Institut, ein großes Institut. Wir bauen jetzt eine Konfliktakademie. Wir haben viele Menschen, die sich mit Konflikten und Gewalt beschäftigen. Wir haben so viele Konflikte, dass wir selber uns vor allen Dingen mit destruktiven, mit schädigenden Effekten von Streitkultur und Konflikten beschäftigen. Und ich oft gerufen werde und dann mir auch, also der Eindruck entsteht, ich würde jetzt auch den totalen Untergang, weil wenn wir uns mit Rechtsextremismus beschäftigen, ich habe nur so schaurige Nachrichten. Aber was wir in den Daten sehen, das ist super interessant, dass Sie es sagen, ist, wir haben die Menschen mal gefragt im letzten Jahr, auch für der bevölkerungsrepräsentativen Umfrage, erleben Sie eigentlich Konflikte vor Ihrer Haustür, vor Ort? Erleben Sie Konflikte in Ihrer unmittelbaren Nachbarschaft? Und dann haben wir gefragt, erleben Sie Konflikte in Deutschland? Und die Menschen erleben Konflikte und Belastungen vor Ort gar nicht so stark wie im Land. Das heißt, tatsächlich sehen wir in den Daten, viele Menschen erleben, dass in diesem Land irgendetwas mit dem Streit nicht funktioniert, dass es immer weiter auseinandergeht, dass der Zusammenhalt schwindet. Und vor Ort läuft es noch relativ gut. Und da ergibt sich eine Differenz. Und das macht es für eine Regierung und für eine Steuerung von oben, die wir ja haben, die wir auch nicht abschaffen wollen, unheimlich schwierig. Das heißt, die Distanz zwischen uns vor Ort, dem Lokalen und dem, was dann in Regierung, im Land und so weiter passiert, die rückt immer weiter auseinander. Und das macht einer Republik Schwierigkeiten, dort gesellschaftlichen Zusammenhalt zu erzeugen. Vor Ort ist er ganz okay und bei Katastrophen ist er übrigens sehr, sehr gut. Also die Katastrophenhilfe, das Helfen.
Kann man zum Beispiel an der Flutkatastrophe.
Genau, mancher Streit löst sich, wenn der Notfall eintritt. Aber eigentlich bräuchten wir jetzt, wir sagen ja auch, wenn Konflikte und Streit nicht mehr regulierbar ist, dann nennen wir Streitmoderation. Also wenn Familien sich streiten, können sie zu Familientherapeuten gehen oder einer Therapeutin. Und dann kann man auch Streiten wieder lernen. Und viele Betriebe machen das. Viele Betriebe haben Konfliktmoderation und Mediation. Die machen das professionell, weil die Belastung, die Taktung wird höher. Streitanlässe nehmen zu. Nur das Problem ist, wir reden ja jetzt über Politik. Wenn also Regierungssysteme, Institutionen, die regulieren, sich weiter entfernen von dem, was lokal vor Ort ist, dann klappt das mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt wenig. Und dann macht es die stark, die ein ganz klares Konzept haben von der Vorstellung, wer eigentlich in der Gesellschaft dazugehört und nicht. Das heißt, an diese Fragen des Zusammenhalts koppelt sich der Streit um Zugehörigkeit. Und das sehen wir. Da haben sich ein Konfliktlager nach dem anderen und dann geht der eigentliche Streit verloren. Und dann haben wir insgesamt so eine Konfliktlage, wo die Menschen sagen, denke ich an Deutschland in der Nacht.
Und da sind wir wieder beim Thema Macht und machen gleich weiter in SWR 1 Leute live aus Tübingen. SWR 1 Leute, und ich glaube, wir müssen uns mal hier wieder kenntlich machen, denn wir senden heute live aus Tübingen vor Publikum. Bitte, bitte, bitte machen Sie sich mal kurz hier bemerkbar. Wunderbar, sehr, sehr schön. Die Stimmung ist sehr gut mit Professor Andreas Zick, Friedens- und Konfliktforscher, weil wir ja hier rege Gespräche führen währenddessen. Und es gibt eine Sache, die wir auf jeden Fall aufgreifen sollten. Also Friktionen innerhalb der Gesellschaft und natürlich damit verknüpft auch die Frage der Politik. Warum erreichen, Herr Zick, bestimmte politische Kräfte, bestimmte Anteile in der Bevölkerung offensichtlich nicht mehr?
Nein, weil sie falsch kommunizieren. Ich habe während der vielen Krisen, in Krisenzeiten ist die Kommunikation so wertvoll wie nie zuvor, gerade in Krisenzeiten zu vermitteln. Das sind Zeiten von hoher Ungewissheit und das sollten wir alle überlegen. Was bedeutet eigentlich Politik in Zeiten von Ungewissheiten und Sicherheiten? Das bedeutet dann nicht vorschnell Sicherheiten, zu predigen, sondern zu erklären, warum auch Regeln vielleicht nur testweise eingeführt werden, dass keine klaren Lösungen vorhanden sind. Das zu kommunizieren ist wahnsinnig schwierig, gerade für Politik in Krisenzeiten. Aber umso mehr müsste man dann in politische Kommunikation investieren, was im Übrigen populistische und extremistische Kräfte extrem stark machen. Das sind oft rein kommunikative Kräfte. Die haben kein Politikkonzept, die haben aber extrem gute Bilder, Geschichten, Lösungen. Und das wird sehr gut verpackt. Die sind super gut aufgestellt. Und da hat sicherlich die ganze politische Kommunikation nicht funktioniert. Und Leuten zu erklären, dass vielleicht jetzt im Moment keine Entscheidung gefunden wird, sondern erst eine saubere und gute Analyse gemacht werden muss. Und da hat Politik sich extrem treiben lassen von populistischen Bildern. Wir haben uns Monate abgearbeitet, nur an irgendwelchen Unwahrheiten. Also ich bin auch oft ins Gespräch gegangen und wurde dann immer nach irgendeinem Irrsinn, der behauptet wurde, gefragt und kam gar nicht zu den Punkten, die mir wichtig sind. Und dabei geht im Übrigen eine Streitkultur komplett verloren. Weil das ist ja kein Streit. Also das, was oft extremistische Kräfte wollen, ist maximal Unruhe erzeugen, aber bestimmt nicht einen Streit zu einer Lösung führen. Und dieses kommunikative Desaster haben wir. Und das ist ja allen klar gewesen. Jetzt kommt das ja alles raus, dass wir da schlecht aufgestellt sind.
Ein Problem der Kommunikation, weil wir hatten ja nach der US-Präsidentschaftswahl auch die Analyse, ja, also dass die Demokratische Partei und Kamala Harris nicht mehr die weiße Arbeiterschicht in den USA mehr ansprechen, sondern dass das Donald Trump ist, der kommt. Und der Vorwurf gegen die Demokraten lautet, ihr kümmert euch nur noch um Migranten, linksliberale, urbane Wählerschichten und so weiter.
Und es ist gut, dass Sie es ansprechen, weil wir müssen, also da würde ich raten zu überlegen, warum wirkt diese Form der Kommunikation? Und streiten ist das eine. Also die Idee, wir streiten uns einfach mal und dann führen wir auch Streitregeln ein. Ein Problem ist, und da ist eben der Populismus erfolgreich, ist, mitten im Streit werden Identitätsdebatten geführt. Nämlich um die Frage, bist du auf unserer Seite oder nicht auf unserer Seite? Und das, was in den USA passiert, sind ja Wahrheitskämpfe. Und das sind eigentlich Identitätskämpfe. Donald Trump hat vorgemacht, dass Wahrheiten gar keine Rolle mehr spielen. Man kann behaupten, was man möchte. Hauptsache im Vordergrund steht die Identität. Und deswegen gab es da auch keine Streitkultur, sondern es gibt eine massive Polarisierung und einen massiven Identitätskonflikt, der diese Gesellschaft in den USA so spaltet wie nie zuvor. Und Kamala Harris hat keine Identitätskampagnen geführt. Das ist hier ein bisschen anders. Also wir arbeiten uns schon dann an dem Kanzler ab, aber führen diese Identitätsdebatten nicht. Also wir führen zum Glück in den Parteien wenig die massiven Debatten darüber, was das deutsche Volk im Kern ist. Das macht Populismus und Extremismus. Aber die demokratischen Parteien halten sich immer noch an den Konsens, dass bei allem Streit wir eine offene Gesellschaft sind, eine Gesellschaft, die sich entwickelt, die sich verändert und die Menschen nicht danach einteilt, ob sie höher oder minderwertig sind. Das ist ein Grundkonsens. Der nimmt leicht ab, das müssen wir auch sagen. Unsere Daten zeigen, wir können nicht mehr an Grundnormen, die jeder Streit braucht. Ein Streit kann ich konstruktiv führen, wenn alle die Normen einhalten, wenn alle die Regeln einhalten. Daran kann ich mich nicht mehr so stark heften, wie es mal der Fall war. Das hat etwas abgenommen. Ja. Aber diese Identitätsdebatten in dem Maße führen wir nicht, sondern wir halten an einer Idee, dass das politische Regulation, also letztendlich Streitkultur, deswegen reden wir so viel über Streiten, weil uns vielleicht die Streitkultur abhanden gekommen ist, aber die ist so wichtig bei Interessenskonflikten.
Und wir machen uns auf den Weg, die wiederzufinden und konstruktiv zu werden, noch konstruktiver zu werden. In der letzten halben Stunde machen wir nach den Nachrichten.
Ja, wir geben ein paar Empfehlungen. Leute.
Jawohl, und einen Applaus nehmen wir auch noch mit. SWR1, Leute, ich glaube, wir sind wieder drauf und wir begrüßen unsere Hörerinnen und Hörer vor den Radioendgeräten aller Art, im Netz oder UKW oder was auch immer, hier live aus Tübingen. Machen Sie noch mal kurz laut hier, damit die sehen, wer hier alles da ist. Sehr schön. Bei uns ist Professor Andreas Zick. Wir sprechen über Streit. Und es gibt ja, jetzt komme ich nochmal zu der Mitte-Studie, die wir vorhin eingangs schon angesprochen haben, von 2023, die Sie ja maßgeblich auch mitverfasst haben, Herr Zick. Laut dieser Studie meiden 28% der Deutschen politische Diskussionen komplett, also gut ein Drittel, ja. Mit der Begründung, gibt ja eh nur Streit. Kann man dem Streit nicht auch positive Aspekte abgewinnen?
Ja, ich glaube, dass das in der Frage ist, Sie merken halt eben einen destruktiven Streit, einen Streit, der immer wieder neu geführt wird, aber dann letztendlich nicht zur Lösung führt. Das ist das, worauf Sie reagieren. Deswegen haben wir jetzt hier ein Science Festival und reden wir hier im Radio, weil, glaube, der Impuls in der Gesellschaft ist sehr stark. Wie kommen wir wieder zurück zu einer Streitkultur? Sie haben uns ja auch daran erinnert, Streit war schon immer da und wir erinnern uns an die Zeit. Ich bin ja auch ein Kind der 60er Jahre. Also da gab es Generationenkonflikte, die waren heftig. Also wir haben die Elterngeneration in Teilen gehasst. Und wir hatten untereinander viel Streit. Da gab es noch die Papa und die anderen und so weiter. Sie erinnern sich. Also die Jugendkultur war heftig im Streit. Ja. Nee, Sie sind viel jünger. Sie sind viel jünger. Nein, ich dachte jetzt ja, nicht, dass
nur,
Sie...
Ich frage nur, aber...
Wer weiß, was Sie waren, in welcher Jugendkultur...
Nein, ja, aber vielleicht können unsere Hörerinnen
oder... Nein, aber tatsächlich, das ist ja? das, was in den Daten steckt, dass tatsächlich über die Art und Weise, wie sehr destruktiv der Streit geführt wird, wir sehen in allen Daten... dass politische Polarisierung stärker in Gewalt münden. Das heißt, die Angriffe, das ist das, was Menschen sehen, in Öffentlichkeit, auf Rettungsdienste, auf Polizeien, also auf die Ordnungsdienste. Der vielleicht verloren gegangene Respekt auch vor bestimmten Gruppierungen, vor Rollen und so weiter, das hat ja auch gleichzeitig zugenommen. Und darauf reagieren sie, weil sie sagen, eigentlich eine... Ich könnte jetzt anfangen zu streiten, aber es führt zu gar nichts. Und dann sind wir an einem Punkt, wo wir den Zusammenhalt nicht hinkriegen, wenn wir sagen, der Zusammenhalt kommt auch zustande, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der man gut streiten kann.
Aber ich fordere Sie vielleicht mal auf, meine Damen und Herren, hier im Publikum, vielleicht auch mal was dazu zu sagen, weil Professor Zick ja einen Punkt aufgebracht hat, nämlich dieses die Gegenseite überzeugen. Da habe ich jetzt mal zwei Fragen, vielleicht möchte jemand was dazu sagen. Nämlich die eine Frage, Sie natürlich auch gerne, Zick, muss man die Gegenseite überhaupt überzeugen? Also ist das sozusagen das Ziel, das zu erreichende Ziel, der Endpunkt eines jeden Streits ist, den anderen zu überzeugen? Oder und haben Sie die Erfahrung gemacht, dass das überhaupt noch möglich ist? Oder spricht man eigentlich inzwischen komplett aneinander vorbei?
Ja, in Teilen komplett aneinander vorbei. Wir haben Parlamentsdebatten gesehen und das sind die Zeiten des Populismus. Der Populismus, glaube ich, das verstehen wir erst langsam, dass Populismus und Extremismus wollen gar keinen Streit. Sie wollen ihre Themen setzen und sie wollen, dass wir uns dann streiten und wir uns in Medien, in der Wissenschaft abarbeiten an irgendwelchen Themen und man auf der Hinterbühne dann seine Idee von Volk und von Führung und von klaren Regeln einführen kann. Das heißt, dadurch, dass man die anderen in den Streit hineinbringt, versuche ich letztendlich zu sagen, seht ihr, und die streiten sich nur, und ich habe hier die Lösung, kommt so auf unsere Seite. Da ist praktisch jetzt so eine dritte Partei im Spiel. Und das ist, das kennen wir im Alltag ja auch. Also wenn wir uns zerhaken, zerstreiten mitten in den Familien, wenn es gar nicht mehr weitergeht, dann kommt irgendjemand und sagt, ja, aber der oder der, der hat gesagt.
Aber das Phänomen, was Sie beschreiben, hat mit links und rechts nicht unbedingt was zu tun.
Nee, das hat mit links, rechts nichts zu tun, aber es verwirbelt sich gerade, weil die alten Kategorien von links und rechts sich auch auflösen. Und das ist ja so vielleicht eine Folge auch dieser Einheitsgeschichte. Wir sind jetzt eben ein Volk, was zusammengekommen ist über viele Jahre. Wir haben übersehen, dass eben auch so eine ost-westdeutsche Einheit vielleicht auch ganz andere politische Orientierung bringt. Wir haben jetzt Gruppierungen, die sich stark nach einem amerikanischen Modell sehen. Wir haben politische Gruppierungen auf der rechten Seite, die sich stark nach einer autoritären Führung in anderen Ländern orientieren. Wir haben ja Länder wie in Italien. Wir haben Vermischung von extremistischen und faschistischen Kulturen. Und in dieser Verwirbelung ist es natürlich unheimlich schwierig, dann Orientierung zu finden. Da bilden sich neue, immer wieder neue Orientierungen. Und dieses klassische Hufeisenmodell, dass sich da links und rechts gegenüberstehen, Das ist vielleicht obsolet geworden und in ihrer Radikalität, wie wir es in Großbritannien haben, in anderen Ländern oder in den USA, wollen wir das auch nicht. Also wir hängen auch noch der Idee an, dass wir sehr unterschiedliche Positionen haben und diese Unterschiede in einem Streit dann zu guten Lösungen führen. Mhm. Nur das funktioniert eben nicht, wenn wir keine Streitregeln einhalten und wenn letztendlich der Streit auch überhaupt nicht geführt wird.
Ja, die großen gesellschaftlichen und politischen Krisen unserer Zeit, das sagt die Psychologin Svenja Flassböhler, die ließen sich anders jetzt in der heftigen Auseinandersetzung gar nicht lösen. Ob sie recht hat, das besprechen wir gleich noch. SWR 1, Leute. SWR 1, Leute, live aus Tübingen, Science and Innovation Days sind hier gerade in vollem Gange und wir sind leider schon in der letzten Runde hier angekommen. Wir könnten ja noch stundenlang weitermachen, weil wir ein Thema nach dem anderen so aufschichten aufeinander. Und die klügste Frage gerade zwischendurch, die kam von einer Zuschauerin hier und mit der wollen wir jetzt die letzte Runde auch eröffnen. Bitte sehr, die Dame.
Hallo, ich bin Mutter und auch Therapeutin und meine Frage an den Friedensforscher ist, was gibt es für eine Hoffnung, für eine Strategie, für junge Menschen, für uns Eltern als Begleiter unserer Kinder. Was können wir ihnen konkret mit auf den Weg geben? Wie können sie mit diesen Herausforderungen und den schweren Themen unserer Zeit positiv, aktiv umgehen? Genau, eine Handhabe zu spüren, ich bin wichtig, ich kann was tun. Ja, das ist meine Frage.
Ja, und das finde ich einen richtig guten Impuls, weil wir haben das wichtige Stichwort Hoffnung. Das heißt, was wir jungen Menschen ja, und da ist die Politik gefordert, was wir schaffen können, sind Räume, in denen Hoffnung sich realisieren können. Das heißt, wir hatten ja auch im Übrigen ein Bundesverfassungsgericht, das gesagt hat, diese Regierung hat bei ihren Klimaplänen, muss sie adjustieren, weil sie für die zukünftigen Generationen nicht mitbedacht war. Das heißt, wir leben in einem Land, wo Gerichte sagen, die zukünftigen Generationen sind einzubinden. Und ich glaube tatsächlich, Sie haben das vor der letzten Musik ja deutlich gesagt, beim vielen lohnt sich nicht zu streiten. Wir leben in Zeiten von Ungewissheit. Und die ganz zentrale Frage ist, wie navigieren wir diese Ungewissheit? Navigieren wir sie in falsche Wahrheiten und einfache Lösungen und kurzfristige Lösungen? Oder nutzen wir gerade diese Krisenzeit, um mit jungen Menschen zusammen Räume und Gestaltungsspielräume zu schaffen, wo wir gemeinsam Zukunftspläne entwickeln? Und da haben wir die Schulen, wir haben die Kitas, ja, 4-, 5-, 4-jährige Kinder können sagen, wie sie sich eine gute Stadt vorstellen. Glaubt es nicht, aber sie haben Konzepte. Sie wissen, was uns belastet. Wir stehen ja in Beziehung mit ihnen. Sie haben Ideen darüber. Sie sind sensitiv dafür. Und jetzt mal die Zeit zu nehmen, zu sagen, verdammt Hacke, wir haben diese Krisenzeiten, dann lass uns doch bitte mal Pausen einführen und neue Räume gestalten, in denen wir überlegen, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist unser Zukunftsmodell? Und deswegen sind Krisenzeiten tatsächlich am Ende immer riesige Chancenzeiten, wo wir etwas verändern können. Das bedeutet aber, wir entledigen uns von Vorurteilen und Stereotypen. Wir gehen nicht in eine Diskussion rein mit Ideen, wir wollen das unbedingt durchsetzen. Wir stellen Ressentiments hinten an. Wir brauchen keine Zugehörigkeitsdebatten. Wir sind eine offene Gesellschaft und nutzen diese Spielräume. Wir erkennen die Eigenständigkeit von anderen an und wir interessieren uns schlichtweg dafür, was andere meinen, wie es besser laufen könnte für alle in der Gesellschaft. Und ich glaube, das hat Politik vergessen, aber wir haben eine unglaublich starke Zivilgesellschaft. In Deutschland stehen wir im Vergleich zu anderen Ländern als eine sehr, sehr starke Zivilgesellschaft da. Wir haben unglaublich viel Aktivität, gerade der Zivilgesellschaft in der Demokratie.
Ja, und das ist nicht besonders wichtig, weil vorhin kam ja aus dem Publikum auch die Frage nach, brauchen wir wieder Streitregeln, an die wir uns auch wirklich
absolut halten, wir brauchen
sich gegenseitig aussprechen lassen zum Beispiel und solche Dinge. Und wenn ich jetzt überlege, wenn man sich an diese Streitregeln hält und dann aber sagt, jeder lebt so in seiner eigenen Blase, aus den eigenen Überzeugungen, diese Blasen zu durchbrechen und zu sagen, ich konfrontiere dich, dass wir uns wieder mehr konfrontieren. Also brauchen wir den Streit ja eigentlich?
Ja, wir brauchen den Streit, wir brauchen eine andere Streitkultur, Konfliktkultur. Wir haben hier auch besprochen in den Musikpausen, Schulen können sehr viel tun. Also ich kann streiten lernen, Ich kann das sehr gut lernen. Ich kann die Streitregeln lernen, genauso wie Schwimmregeln. Also im Schwimmbad lernen Kinder irgendwie, wie das funktioniert. Ne? Dass ich nicht vom Rand springen darf. Und so darf ich in der Streitkultur nicht in den Streit hineingehen und sofort die Schuldfrage stellen. Wir haben so unglaubliche Schulddebatten. Wir haben auch in der Politik Schulddebatten. Ja, da werden Positionen ausgetauscht. Und dann wird sofort gefragt, wer ist denn schuld an dem und dem und dem. Schulddebatten lassen Streit eskalieren. Da gibt es ganz klare Streitregeln. Tatsächlich gibt es so ein schönes kleines Buch, 30 Minuten Streit- und Konfliktkultur.
Da kann von Ihnen zufällig?
Nein, ich glaube von Herrn Heigl, wenn ich richtig erinnere. Ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis. Aber tatsächlich 30 Minuten Streiten lernen. Das ist in Betrieben im Übrigen tatsächlich, ich wiederhole mich da, die investieren da rein und wir denken immer, irgendwie, wir müssen in die Bildungssysteme nicht diese Streitkultur reinbringen. Wenn wir wollen politische Subjekte sein und wir wollen auch mitreden und wir wollen auch Politik kritisieren und wir wollen sie ärgern, wir wollen sie nicht bekämpfen, wir wollen beteiligt sein. Aber Beteiligung heißt, ich brauche eine Kompetenz. Und da brauche ich nicht nur eine Medienkompetenz, ich muss nicht mehr wissen, wie ich ein Handy anmache, sondern ich muss dann auch wissen, wie ich in Social Media zum Beispiel auch streiten kann. Das kann ich lernen.
Also ein Aufruf zum konstruktiven Streit und der kommt von Professor Andreas Zick und das war heute unser Leute-Gast. Vielen, vielen Dank, Herr Zick, dass Sie da waren.
Danke Ihnen.
Und vielen Dank Ihnen, meine Damen und Herren, für diese tolle Gespräch, das wir alle zusammen hier geführt haben. Das war SWR1 Leute live aus Tübingen mit Nabil Attassi. Wir gehen jetzt wieder rüber ins Sendezentrum nach Stuttgart. Da geht's weiter nach 12 in SWR1 Baden-Württemberg. Wir sagen Tschüss aus Tübingen und verabschieden uns hier mal alle mit einem lauten Applaus. Auf Wiedersehen. Tschüss.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.